Dritte Folge irrelevanter Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr an den Hörgeräten, den diversen, auch alle da seid. Und wir haben gerade Soundcheck gemacht und da musste ich kurz über eine Story nachdenken, die ich heute gelesen habe. Und zwar kennt ihr ja diese Captures, die man im Internet machen muss, ne? Wenn man irgendwie beweisen soll, dass man kein Roboter ist. So klicke die Fahrräder an oder die Brücken oder die Autos. Kriegt man ja so 9 Bilder vor und dann muss man da irgendwie puzzeln. Und da gibt es dann eine Option für Blinde, die das nicht sehen können. Die kriegen dann was vorgespielt, eine Audioaufnahme, und müssen das dann raushören. Und das soll dann so eine verrauschte Aufnahme sein mit viel Hintergrundgeräuschen, wo man dann eben nur als Mensch das Gesagte tatsächlich hören kann und dann eintippen kann und dann eben nachweisen soll damit, dass man ein Mensch ist. Das hat jetzt aber jemand gehackt. Das Ganze übrigens von Google. Und der Hacker hat sich halt einfach der Google-Spracherkennung bedient. Denn die Google-Spracherkennung hatte kein Problem, die Hintergrundgeräusche rauszufiltern und das Gesagte zu erkennen. Und damit konnten dann diese Captures umgangen werden. Also Google liefert Systeme, um quasi Maschinen davon abzuhalten, automatisch sich irgendwo anzumelden, und liefert dann gleich noch die Maschinen mit, um diese Systeme zu überwinden. Das ist effektiv. Okay, aber auch bei uns funktioniert offensichtlich, ihr hört das, die Hintergrundgeräuschfilterung, und deshalb haben wir uns heute wieder hier zusammengefunden. Mit mir hier in diesem digitalen Aufnahmestudio sitzen Achim, Dylan und Daniel. Wie war eure Woche so?
Ja, bei mir eigentlich ganz gut, aber ja, nichts Besonderes.
Habt ihr auch die Flagge gehisst, als das Deutschlandspiel gegen Ungarn war? Das hatte man ja das Gefühl, das war so ein kollektives Ding, sich da einmal solidarisch zu zeigen gegen Orban. War ja auf jeden Fall eine ziemlich große Nummer bei Twitter. Ja, wie habt ihr das erlebt? Oder sagen wir mal so, verfolgt ihr diese EM überhaupt und hat euch das überhaupt gekratzt oder habt ihr euch nur gedacht, ich wusste immer schon, dass die UEFA ein Scheißladen ist und jetzt weiß ich es nochmal und ist mir auch egal?
Also ich bin ja schon ewig Fußballfan und es ist ja schon lange klar, dass die FIFA korrupt ist mit Josef Blatter, dass halt der Stelle auch die WM gekauft hat, dass die WM nächstes Jahr in Katar stattfindet, und die UEFA ist halt der europäische Verband und ist auch nichts anderes, ist auch kein fairer, toller Verband, jetzt im Gegensatz zu FIFA, das ist klar. Und viele Champions League-Spiele waren auch in Budapest. Es wurde besprochen, dass eben auch das EM-Finale in Budapest stattfindet. Es gibt eben gute Verbindungen zu Orban, natürlich wollte man nicht Orban irgendwie verärgern, aber sonst, ja, es passt einfach, das ist irgendwie klar gewesen. Und die ganze Begründung, dass sie es eben verboten haben, war auch extrem scheinheilig, dumm, heuchlerisch. Aber es hat mir auch extrem genervt, wie alle Firmen sich so gezeigt haben, solidarisch mit der LGBTQ-Community. Und dann am Schluss halt noch Frontex und die Bild-Zeitung. Also es war halt, jeder hat es halt irgendwie sich solidarisch zeigen wollen, aber sonst ist denen alles scheißegal. Es ist halt nur so ein Ding gewesen, da mache ich halt jetzt mit. Aber sonst ist es mir extrem alles scheißegal. Das hat auch genervt, dass halt jeder einfach mitgemacht hat und auf den Zug aufgesprungen hat.
Ja, das ist halt dieses Pinkwashing, das taucht immer in diesem Pride Month auf und dann ist es vorbei. Dann interessiert das Thema niemanden mehr. Also es ist jedes Jahr ziemlich das Gleiche, leider.
Aber ich fand es schon stark, ist vielleicht das falsche Adjektiv, aber ich fand es schon interessant, wie das jetzt doch schon krass auf dieses Spiel bezogen wurde, weil ich weiß nicht, wie stark ihr das verfolgt habt. Das Ganze hat ja tatsächlich, muss man ja Credit zu dem, der Credit, dem Credit gebührt, das Ganze hat ja als Idee der FDP München angefangen. So, die haben gesagt, hey, das wäre doch eigentlich ganz lustig. Und das hat dann der SPD-Oberbürgermeister von München, Reiter, hat das übernommen und hat das dann auch durch den Stadtrat gebracht. Das wurde dort einstimmig auch empfohlen. Und genau. Und dann kam erst die Gegenreaktion. Und das war dann also wirklich der perfekte, das perfekte Beispiel für den Streisand-Effekt, weil diese Arena durfte dann nicht in Regenbogenfarben leuchten als Zeichen des Protests gegen die LGBTQ-feindliche Politik von Viktor Orban. Aber die gesamte, ja, quasi der gesamte Rest der Stadt München wurde dann eben angeleuchtet und alle anderen verfielen dann, wie Dylan das gerade schon beschrieben hat, auch dahin, sich irgendwie solidarisch zu erklären. Und ich finde, ja, man kann das so sehen, wie Daniel das auch gerade beschrieben hat, ein krasses Pinkwashing, irgendwie auch sowas wie nach dem Motto, wir erklären uns jetzt solidarisch und müssen dafür ja auch nichts weiter tun. So nach dem Motto, kostet ja nichts. Aber ich finde immer, so Erklärungen über solche Symbole geben ja zumindest ein Statement ab und sorgen so dafür, dass man zumindest diese Unternehmen und auch im Zweifel die handelnden Städte oder Vereine oder Einzelpersonen hinterher messen kann. Ne? Und wenn sich dann so ein Markus Söder, wie das ja passiert ist, hinterher in die Arena setzt mit Regenbogenmaske, ist das natürlich nicht wirklich glaubwürdig, wenn man da einige Wochen zuvor noch das als CSU im Bundestag das ja, das Selbstbestimmungsgesetz für transsexuelle Personen verhindert hat. So, also, und genau das Gleiche habe ich übrigens auch empfunden, als sich dann plötzlich die SPD-Bundestagsfraktion oder diverse MDBs der SPD da irgendwie solidarisch erklärt haben. Da habe ich auch gedacht, ja Leute, ich glaube euch das ja im Prinzip schon, dass euch das persönlich irgendwie, also ne, aber warum ihr nicht die Eier gehabt habt, dass vor 2 oder 3 Wochen, dazu zu stimmen. Also, da geht mir jedes Verständnis flöten und das ist auch dann, ich meine, das kann man ziemlich gut auseinandersortieren. Genauso, Dylan hat es schon erwähnt, plötzlich kam sogar von der Europäischen Grenzschutzagentur, Grenzschutzagentur ist eigentlich schon eine Perversion von Sprache, aber okay, so heißt das nun mal, Frontex kam dann auch so ein Sharepick auf Twitter, so nach dem Motto, hier, wir sind natürlich auch für alle da und dann denke ich mir nur so, ja klar, Frontex lässt Menschen im Mittelmeer einfach auch unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung ersaufen. Wer das als Fortschritt sehen möchte, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ja, und jetzt gerade, das war nochmal so ein anderes Ding, aber das geht dann definitiv in die Richtung Pinkwashing. Gerade lief ja das letzte Spiel, das in dieser EM in Budapest stattfinden wird. Das ist ja gerade zu Ende gegangen. Und Niederlande gegen Tschechien. Und die Niederländer tatsächlich wollten doch in etwas zahlreicherer Form Regenbogen fahren und Flaggen organisieren für ihre Fans vor Ort. Und wollten die auch in großer Stückzahl und irgendwie mit organisiertem Statement sozusagen ins Stadion mitbringen. Und das wurde unterbunden von der UEFA. Das fand die dann auch nicht so geil. Da hat man sich also auch wieder ganz eindeutig an die Seite von Viktor Orban gewanzt. Und das irre Kontrastprogramm dazu waren gerade die Werbebinden im Spiel. Denn keiner, also vielleicht außer Qatar Airways, glaube ich, hat sich keiner der Sponsoren dieser EM hat es sich nehmen lassen, das Logo oder zumindest eben die Werbebinde fürs Fußballspiel, also diese Bande, nicht Binde, die Bande eben in Regenbogenfarben zu machen. Also Volkswagen, Booking und wie sie alle heißen, haben alle dann da die Regenbogenfarben auf die Werbebande getan, fürs Fernsehbild, schön weltoffen. Aber bloß nicht in der Budapester Innenstadt dann irgendwie mit Regenbogenfahne unterwegs sein. Also da muss man schon extrem schizophren sein, um diese UEFA noch zu verstehen und um da noch irgendwie mitzugehen. Und wie Dylan schon sagt, da regiert das Geld. Da ist allen alles egal. Und macht auch einfach keinen Spaß mehr, sich dann auch dieses Spiel noch oder diese Spiele anzugucken und den Fußball dann noch.
Zum Schein färbt sich die UEFA schon ihr Logo mit Regenbogenfarben, aber halt auch nur zum Schein. Und wenn es dann irgendwie, selbst wenn dann nur die deutsche, also wenn dann nur Manuel Neuer die Captain-Binde in Regenbogenfarbe ist, ermittelt die UEFA ja schon und oder macht zumindest mal Vorermittlungen. Und ja. Das ist ja extrem heuchlerisch, aber von diesen Aktionen gehen auch wichtige Signale für die Community aus, also von diesen Aktionen vom DFB. Da habe ich zum Beispiel heute auch im Radio ein Interview mit Hella von Sinn gehört und die hat sich über das, was da der DFB und auch was da an Druck aufgebaut ist, was an Sichtbarkeit gegen die UEFA durchgesetzt wurde und aufgebaut wurde und was da durchgesetzt wurde, hat sich sehr gefreut und ja, also es ist schon ein Zeichen ausgegangen, aber das Zeichen musste halt gegen die UEFA erkämpft werden und nicht mit der UEFA und die UEFA macht halt dann komplett dieses Pinkwashing und bei der Union ist halt, bei der CDU ist auch nur Regenbogenfähnchen hissen und genau, wie halt Söder auch symbolisch Bäume umarmt, aber nicht die Union dann auch nichts für den Klimaschutz machen will. Das ist halt Symbolpolitik, ohne irgendwie was verändern zu wollen.
Ja, interessant finde ich, aber wo du gerade so lobend den DFB erwähnst, also ich habe durchaus auch Kritik am DFB wahrgenommen, da hatte man ja unter anderem, also gut, ich glaube, Neuer ist ja ganz klar, wo der steht mit seiner Binde. Und es gab auch ein Interview mit Joachim Löw, wo er auch gesagt hat, also er persönlich hätte das auch besser gefunden, wenn das Stadion eben geleuchtet hätte. Aber so der DFB offiziell hat sich, glaube ich, auch nicht mit rumbekleckert, muss man so sagen. Also ne, die haben da dann vorgeschlagen, dass das einfach ein anderer Tag sein soll, an dem das Stadion dann angeleuchtet wird oder beleuchtet wird. Das war dann irgendwie auch nicht so wirklich, also da hat man sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und andere Fußballmannschaften, das fand ich interessant und das fand ich krass und das zeigt ja auch die ganze Sache, dass das jetzt heute auch für das Spiel der Niederländer gegen Tschechien irgendwie relevant wurde plötzlich. Das hat durchaus Wellen geschlagen und zum Beispiel irgendwie der portugiesische Fußballverband hat dann zum Beispiel eben sich tatsächlich da wirklich 100% hintergestellt und hat dann eben wirklich auf klare Kante gefahren und ich glaube irgendwie noch ein anderer, weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Also da hat der DFB sicherlich auch noch Boden gut zu machen. Daniel, wie wurde das in Österreich aufgenommen? Ich meine, zum einen ist man ja seit gestern aus der EM raus. Und zum anderen bin ich mir manchmal, wenn ich so nach Österreich schaue und da so höre, was so mit eurem Kanzler los ist, bin ich mir nicht sicher, ob ihr nicht andere Sorgen habt.
Ja, das durchaus. Aber das Thema hat schon auch eine Rolle gespielt. Also es gab Solidaritätsbekundungen diverser Politiker von verschiedenen Parteien vor allem. Aber im Wesentlichen, glaube ich, spielt das Thema in Österreich auch nach wie vor, gerade wenn es um Blutspenden gibt, eine große Rolle, wo auch die Grünen im Parlament dagegen gestimmt haben, dass die Blutspenden für alle ermöglicht werden, unter anderem. Das stand mehr im Fokus. Und für mich ist das halt auch wieder so ein typischer Fall von diesem Pinkwashing, weil dann sehe ich, Anfang Juni wird ein Foto von Werner Kogler, dem Vizekanzler, gepostet, wo er die Regenbogenflagge hochhält. Und dann stimmen die Grünen eiskalt gegen die Blutspenden für alle. Also das lässt sich einfach.
Ach, wegen der Koalition, Daniel.
Ja, genau.
So deswegen wie wir das ja, wir haben ja original die gleiche Abstimmung diese Woche gehabt in Deutschland.
Ja, ich meine.
Die SPD hat auch mit der Union gegen den Oppositionsvorschlag gestimmt. Und Blutspenden sind weiterhin sanktioniert oder reglementiert oder verboten.
Man kann ja auch als Grüne mal für Kükenschreddern sein oder für Glyphosat. Also unsere Grünen sind hier ganz flexibel.
Haben wir auch in der SPD-Bundestagsfraktion. Das ist, ich hoffe, aber ich habe da schon, also da müssen wir vielleicht auch drüber reden. Das wurden ja auch in den letzten Wochen ein paar Koalitionsaussagen und Absagen gemacht und es spitzt sich alles ein bisschen zu Richtung Bundestagswahl, hat man jetzt das Gefühl. Zum einen möchte ich mal ganz allgemein feststellen, dass jegliche Ampelstimmung, die irgendwann mal aufgekommen ist, auch wir haben da mal eine Folge zu gemacht, dass die vollkommen weg ist. Also da ist überhaupt nichts übergeblieben, was da mal angeblich aus den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt eben die noch nicht, sondern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz rausgelesen wurde. Das ist alles komplett weg und jetzt ist es irgendwie, wir sind so in der Schwebe. Die FDP stimmt sich immer weiter auf die Union ein und Grüne und SPD, also gibt immer noch sehr viele Sozialdemokraten, die hoffen, vor den Grünen zu landen. Die Abstände, den Umfragen werden wieder kleiner. Achim, wie blickst du darauf? Ich meine, es ist jetzt irgendwie Sommerpause so halb, aber vor dieser Bundestagswahl kommt, glaube ich, dieser ganze Topf nicht mehr zur Ruhe, oder?
Ich denke, es wird auf einen Lagerwahlkampf rauslaufen, weil, also eigentlich ich denke, es waren viele, die irgendwie einen Lagerwahlkampf vermeiden wollten, also sowohl in der SPD als auch bei den Grünen und sich irgendwie auch inhaltlich der CDU annähern wollten, aber ich glaube, es wird jetzt halt irgendwie auf einen Lagerwahlkampf rauslaufen, weil halt die CDU irgendwie, sie hat jetzt zwar ein Programm beschlossen, aber trotzdem völlig blank von Inhalten ist und es eben, und ihr einziger Wahlkampfinhalt eben weiter so und bloß nichts für irgendwelche Leute tun, die nicht so gut gestellt sind, alles für die Reichen, für die Vermieterlobby und die FDP ist ja genauso in diese Richtung, was du ja gesagt hast, dass irgendwelche Ampel irgendwie auch nicht mehr so, also fast schon ausgeschlossen, komplett ausgeschlossen noch nicht, aber fast schon ausgeschlossen ist, ja, zum Beispiel wird es dann wahrscheinlich ist meine Vermutung, es wird auf den Lagerwahlkampf irgendwie rauslaufen.
Ja, aber gibt es denn dafür genug Leute bei den Grünen und bei der SPD, die sich ein Bündnis mit den Linken noch vorstellen können? Weil, also meine persönliche Position kennt ihr, auch Dylan, du weißt es auch, dass ich mir das wünsche.
Aber, ja, ich auch.
Aber ich habe so das Gefühl, ne, also die Linke beschäftigt sich gerade wieder viel zu sehr mit selber, hat da wieder irgendwie überhaupt keinen Tritt mehr, kriegt keinen Fuß mehr in die Tür. Und bei den Grünen, mein Eindruck, freundet man sich in einigen Teilen oder in weiten Teilen auch schon stark mit dieser Idee an, dass man eventuell auch schwarz-grün machen könnte. Und natürlich am liebsten grün-schwarz, aber weil, also, das spricht für mich gegen den Lagerwahlkampf. Ich nehme da aktuell zu wenig Vibes mit, die dafür sprechen würden. Und, da, und obendrauf kommt, dass ich das Gefühl habe, dass der Konterwahlkampf, also der gegeneinander gerichtete Wahlkampf zwischen SPD und Grünen, teilweise fast genauso intensiv ist wie der jeweils gegen die CDU gerichtete Wahlkampf. Und das spricht natürlich auch gegen den Lagerwahlkampf. Ne?
Also ich muss teilweise zustimmen, teilweise auch nicht zustimmen. Einerseits, ja, es gibt keinen, wird eben gar keinen Wahlkampf, also keinen Lagerwahlkampf, wie es Achim sagt, geben, meiner Meinung nach. Die SPD und Grünen würden irgendwie niemals mit Linken Wahlkampf machen. Ich hoffe, es wäre soweit. Es muss eigentlich so sein. Es sollte so sein. Es ist halt die Alternative. Und ich sehe es auch, dass halt auch Grüne und SPD lieber mit FDP regieren wollen. Und auch gibt es auch viele grüne FDPler, die ich kenne, die viel mit der FDP regieren wollen als jetzt eine Linkspartei, was auch absurd eigentlich erscheint. Ja, Lagerwahlkampf wird es sich geben, also und die Linke, ich kenne da ja viele und die Strategie ist ja auch, dass man gerne regieren würde, aber man kann nicht regieren um jeden Preis. Man darf natürlich nicht seine Inhalte verraten. Und natürlich ist halt die Linke auch eingestellt und dann macht auch einen Wahlkampf, dass sie auch regieren wollen. Also ist halt schwierig zu sagen, dass sie eben nur mit sich selber sich beschäftigen. Es kommt halt so, also es wirkt eben so, wie die Medien es präsentieren, aber ja, es ist halt schwierig, irgendwie etwas zu vermitteln oder was zu machen. Also die Linke, die Basis kämpft schon, aber es ist halt schwierig, dass irgendwie es wirklich in den Medien so vermittelt wird. Die Medien sagen es halt so, oder vermitteln es eben so, zeigen es halt so, dass halt die Partei nur mit sich selber sich beschäftigt. Und letztes Wochenende war der Parteitag, da beschäftigt man sich mit sich selber und macht das Bundestagswahlprogramm. Aber sonst versucht man halt schon alles und man will ja schon möglichst regieren. Aber ob die SPD und die Grünen wollen und so möglich ist mit denen, das ist auch schwierig. Und die Grünen finde ich gerade sehr, sehr komisch und nervig, wie sie ihren Wahlkampf gestalten. Ich finde, sie greifen zu wenig die Union an. Viel zu wenig.
Achim, komisch und nervig. Möchtest du darauf reagieren?
Also was, das wird zu wenig die Union angreifen, zumindest von der Bundesspitze, das sehe ich genauso. Also es wird zwar Paroli geboten, aber zum Beispiel die ganze Korruptionsaffären werden gar nicht mehr thematisiert, auch von unserer Seite. Die Union würde das zwar auch als schmutzig empfinden, aber die hat sich selber zuzuschreiben, dass sie für die Maskendeals und was weiß ich, und dass jetzt Nüsslein versucht, mit sein Ermittlungsverfahren irgendwie zu beeinflussen. Das war ja die neueste Meldung in dieser langen Skandalkette. Und das wird bei uns zu wenig thematisiert. Es wird zwar, also wenn man jetzt mal so diese ganzen Trielle anschaut, wird zwar thematisch bei der Außenpolitik werden die Differenzen herausgearbeitet, das denke ich, das sieht man jetzt schon, aber es wird eben nicht die ganze Inkompetenz von Scheuer und so weiter, das wird ja gar nicht, also das wird auch zu wenig thematisiert. Und ja, was aber auch wichtig ist, wir müssen jetzt auch die Inhalte, also wir müssen dazu übergehen, irgendwie, wenn jetzt die Angriffe von der Bild-Zeitung langsam weniger, also beziehungsweise sich wiederholen und das eh immer das gleiche Ding ist, dass wir müssen zumindest mal die eigenen Inhalte, die wir jetzt vor 2 Wochen beschlossen haben mit dem Programm, müssen wir eben auch jetzt anfangen herauszuarbeiten und zu präsentieren und eben auch eigene Themen zu setzen. Bei manchen Sachen haben wir, also war bei uns die Strategie auch, ins Wahlprogramm ein bisschen zu viel Wischiwaschi reinzuschreiben, meiner Meinung nach. Um ja niemanden zu verschrecken.
Also vielleicht, ich habe mal so ein bisschen eine steile These. Ist es ein Problem, dass wir aktuell 3 Kanzlerkandidaten, ja, also 2 Kandidatinnen und 1 Kandidatin haben, dass wir also insbesondere zwischen SPD und Grünen das Problem haben, dass da 2 Parteien sind, die im Prinzip auf eine sehr ähnliche Wählerschicht angewiesen sind, die im Prinzip auch sehr ähnliche Inhalte haben und die trotzdem durch diese sterilisierte Dreikampfsituation eben darauf angewiesen sind, sich halt auch immer wieder gegenseitig niederzumachen, in Anführungszeichen. Ist das so eine grundsätzliche Problemsituation im Wahlkampf, wo es natürlich der Union innerhalb von ihrem Lager viel einfacher fällt, zu mobilisieren und zu sagen, guck dir die doch mal an, während zwischen SPD und Grünen viel hin und her geht. Es geht darum, dass der eine dem anderen gerne die Wähler wegnehmen möchte, nicht alle, aber ein Teil zumindest, um irgendwie wieder vor dem anderen zu liegen und weiß ich nicht. Und dass man sich aber trotzdem auch irgendwie von dem anderen abgrenzen möchte und aber trotzdem dann immer wieder die Dinge in Frage stellt. Also da läuft die Mobilisierung schleppend. Also dass die Mobilisierung bei der SPD ein Problem ist, das ist nichts Neues leider. Aber ich habe jetzt auch das Gefühl, es gab ja schon so einen kleinen Umfrage, ja, Rutscher für die Grünen, die von ihrem irgendwie gleich auch mit der Union bei so, ja, über, also sicher über 20%, fast, also eher 25% und mehr, runter jetzt auf so ganz knapp nur noch um die 20%. Also das ist ja schon eine Änderung, die dann auch tatsächlich vorhanden ist, was nicht einfach nur irgendeine Ungenauigkeit in den Umfragen ist. Das heißt, da gibt es jetzt auch Probleme, die Leute langfristig davon zu überzeugen, dass das eine Alternative darstellt, die Grünen zu wählen. Also kann das sein, dass wir eben das Problem haben durch diesen Dreikampf, dass es zwischen Grünen und SPD für beide schwierig wird?
Also ich glaube nicht, dass das schwierig wird. Die Umfragen, die schwanken sowieso. Und das sind halt Momentaufnahmen. Und bis zur Wahl kann noch einiges passieren. Die Themen kann man jetzt dann noch setzen. Und wie gesagt, es kann einiges passieren. Und man kann jetzt dann auch, jetzt ist sozusagen im Parlamentsbetrieb, ist jetzt Sommerpause. Das heißt, jetzt im Wahlkampf wird zum Beispiel dieses ganze Koalitionszwangsabstimmungsverhalten sich gegenseitig vorzuwerfen, das gibt es ja in der Sommerpause einfach nicht. Also diese ganzen kindischen Spielereien oder diese Enthaltungen, die gegenseitig vorgeworfen werden, die fallen jetzt weg und jetzt muss jetzt sozusagen der Blick in die Zukunft und auf das, was die beiden Parteien dann wirklich gestalten wollen. Und dieses Problem hat Unionslager und das FDP-Lager ja in kleinerem Maße auch, aber die FDP profitiert gerade auch ziemlich von der relativen Schwäche. Also die Union hat immer noch eine Schwäche. Die sind auch noch weit unter den 30%. Und die FDP, die profitiert davon auch. Und und die Union hat ja immer noch auch ihre Skandale, von denen sie. Und
ja.
Das passiert dann halt auch im anderen Lager, aber da ist halt noch nicht ganz deutlich, weil die FDP halt noch nicht ganz so stark ist. Aber irgendwoher muss es ja auch kommen, dass sie von 5% auf 12%.
Aber zwischen Union und FDP gibt es nur einen Kanzlerkandidaten. Da ist die Rollenverteilung klar. Es gibt enttäuschte Unionswählerinnen und Wähler, die zur FDP gehen, keine Frage. Wie du sagst, irgendwo müssen die 12% herkommen. Aber die Rollenverteilung ist klar. Die FDP leitet daraus nicht den Anspruch ab, Kanzler zu werden. Und muss und ist deshalb in der komfortablen Stellung, dass sie nicht explizit und exzessiv die Union kritisieren muss. Das ist so ein bisschen der Vorteil, den ich aktuell wenn wir jetzt einen Lagerwahlkampf aufmalen, wo auf der einen Seite die Union steht und auf der anderen Seite Grüne und SPD, dann ist der Vorteil, den die Union hat, dass ihre naheliegendste Alternative, die FDP, dass die keinen Kanzlerkandidaten hat und sich ganz klar sozusagen der Union unterordnet, in Anführungszeichen, also dass sie sagt, wir sind dann im Zweifel der kleinere Oppositionspartner.
Aber ich sehe das nicht so ein gravierendes Problem. Wir haben ja ein Verhältniswahlrecht und...
Ja klar, natürlich. Also am Wahlrecht ändert das nichts, aber die strategische...
Und es ändert auch nichts an inhaltlichen Differenzen und an inhaltlichen Gleichklang. Also das, was beide Parteien wollen, an Inhalten ändert sich nichts. An dem, was man umgesetzt bekommt, ändert sich vielleicht ein bisschen was, aber selbst wenn es ungefähr beide Parteien gleich stark sind, wird in Koalitionsverhandlungen dann auf eine gleichberechtigte Vertretung in der Regierung und auch eine gleichberechtigte personelle Vertretung in der Regierung dann, also wenn es ungefähr gleich stark ist, dann gibt es ja keine wirkliche so wirklich, also in der Praxis gibt es dann die richtige Dominanz der Kanzlerin. gibt es da ja nicht so wirklich, weil auch die Richtlinienkompetenz kann man nicht gegen den Koalitionspartner durchsetzen, sondern da muss man im Alltag dann sowieso immer verhandeln. Und ja, also ich denke, die Spitzenkandidaturen bzw. Kanzlerkandidaturen sind vielleicht ein Baustein, aber man muss halt trotzdem auf die Inhalte dann achten und die Inhalte auch herausstellen, weil nur persönliche Angriffe, ich sag's mal so, irgendwann mal sind die halt dann auch für die WählerInnen ermüdend und irgendwann mal hört man dann halt, hören die dann halt nicht mehr hin, wenn es nur noch auf nur ad hominem geht, weil ob sie das dann wirklich so durchschauen, weiß ich zwar nicht, aber sie hören sich nicht mehr an, weil das halt dann doch zu ermüdend ist.
So, jetzt geht da der Krankenwagen vorbei. Okay, also ich würde sagen, wir werden sehen, ob es einen Lagerwahlkampf gibt oder nicht. Ich fand es schön, dass wir jetzt hier zwei verschiedene Prognosen hatten. Also einer von euch beiden wird die Wette gewinnen. Ihr könnt ja euch noch überlegen, was ihr setzt. Daniel, du hast geschrieben mir, dass es einen Unvereinbarkeitsbeschluss gab von der SP. Also wir sind jetzt in Österreich. Ne? Daniel ist ja hier unser Österreich-Korrespondent. Und SPÖ-Mitglied. Und die SPÖ hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, Bundesparteitag, richtig?
Richtig, ja.
Und es gab einen Unvereinbarkeitsbeschluss der SPÖ mit der ÖVP. Und wenn man jetzt so, also, ne, als Einsteiger würde man jetzt gesagt bekommen, die ÖVP ist die österreichische CDU und die SPÖ ist die österreichische SPD. Und das wäre ja schon ein ganz schönes Ding, wenn es da so einen Beschluss der Unvereinbarkeit oder der Nicht-Zusammenarbeit gäbe in Deutschland bei der SPD mit der CDU.
Ja, also ich würde es einmal ein bisschen abschwächen, so groß meine Euphorie auch über diesen Entschluss ist. Also es ist natürlich ein reines Lippenbekenntnis, wenn man es so nennen will, aber ich glaube schon, dass das tatsächlich eingehalten wird, weil die Parteien sind momentan zumindest so weit voneinander entfernt, wie sie das wahrscheinlich in der ganzen Parteigeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg sicher nicht waren. Also es herrscht eine vollkommene Ablehnung. Die Programme sind viel weiter auseinander, als sie das früher waren. Und man lässt sich schon, das muss ich schon auch nicht unerwähnt lassen, man lässt sich schon auch eine Hintertür offen, weil die offizielle Formulierung lautet, mit dem System Kurz keine Koalition.
Also wenn Kurz abgesägt wurde, dann ist die ÖVP wieder in Ordnung. Also in Ordnung Theorie, nicht, aber dann ja. Ist sie theoretisch wieder ein möglicher
Koalitionspartner. Aber zumindest ist meine Einschätzung, dass das jetzt zumindest der Kanon in der SPÖ lautet, dass eine rot-grün-pinke Koalition auf lange Sicht die einzige wirkliche Möglichkeit ist, wirklich Inhalte durchzubringen, ist für die
SPÖ. Das wäre ja auch quasi eine Ampel in deutscher Politiksprache, ne?
Ja, wobei hier schon andere Positionen vorhanden sind. Also die Neos würde ich nicht gleichsetzen mit der FDP. Das ist schon ein größerer Unterschied tatsächlich. In dem Fall würde ich das nicht 1:1 vergleichen. Aber es bleibt natürlich die Frage, wie sieht es dann tatsächlich aus, wie werden die Grünen weiter vorgehen, weil solange die Grünen in dieser Koalition bleiben oder sich zumindest auch nach Neuwahlen, die jetzt nicht wahrscheinlich sind in näherer Zukunft, aber auch nicht ausgeschlossen. Wir wissen nicht, wie die Ermittlungen gegen den Kanzler ausgehen. Es kann zu einer Anklage kommen, es kann später auch zu einer Verurteilung kommen. Wobei es hier heißt, dass eine Anklage zumindest laut diversen PolitikerInnen der ÖVP kein Grund zum Rücktritt darstellen würde. Ebenso nicht eine Verurteilung. Die Verurteilung wegen Falschaussage.
Da kann man finde ich noch Kanzler bleiben. Das ist ja Kavaliersdelikt. Ich muss mal ganz kurz mein Fenster schließen. Denn in Österreich wollte ich jetzt sein. In Deutschland, ja. In Münster geht der Sturm gerade los. Wir hatten heute mal wieder über 25 Grad und da hat sich gleich ein kleines Hitzegewitterchen zusammengebraut, das jetzt auf meinem Balkon wieder geht. So, ja, also, aber so ein Beschluss, ich meine, ich fand die Aussage spannend, noch nie waren die beiden so weit auseinander. Würdest du sagen, es liegt nur darin, dass jetzt die ÖVP unter Sebastian Kurz eben auf Sebastian Kurz zugeschnitten und nach rechts austariert wurde? Oder hat das auch was damit zu tun, dass die SPÖ sich irgendwo wieder links gefangen hat? Weil zumindest, wenn ich die Umfragen richtig verfolgt habe, ist es ja der SPÖ zumindest vorläufig gelungen, sich sozusagen irgendwie wieder zu fangen und sich wirklich als zweitstärkste Kraft wieder halbwegs zu etablieren. Ich glaube, wenn ich es richtig sehe, ist es ja so, dass die auf jeden Fall in Wien ein ganz schönes Brett im Nagel haben. Nee, andersrum. Also auf jeden Fall hat man in Wien eine krasse Basis und eine krasse Popularität. Also hat die SPÖ auch selber was dafür gemacht, dass sie irgendwie wieder auf Gewinnspur, weiß ich noch nicht, das kannst du mir gleich sagen, aber oder ist es nur Profitieren vom Versagen anderer?
Das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich ist eine Sache, die bei der SPÖ anders ist als bei der SPD, ist einfach das größere Spektrum, das abgedeckt wird. Das ist sehr oft ein Nachteil, manchmal ein Vorteil. Man darf nicht vergessen, wir haben in Österreich keine Linkspartei. Deswegen reicht das Spektrum weiter nach links. Was ich aber mitunter auch als Grund für den Aufstieg bezeichnen würde, ist sicherlich, dass die Streitereien auf dem Balkon zumindest in den letzten Monaten keine Rolle gespielt haben. Also davor war es immer so, wenn ein Vorschlag gekommen ist von jemandem aus der SPÖ, dann ist sofort eine zweite Person aus der SPÖ noch vor der Opposition gekommen, um den Vorschlag zu kritisieren. Und so wusste nie irgendjemand, wie die tatsächliche Parteiposition aussieht. Nicht mal die eigenen Mitglieder würde ich sogar mit einfassen. Also es war nicht einfach. Und das hat sich jetzt meiner Meinung nach, zumindest vorübergehend, gebessert. Und sicherlich hat auch die Pandemiepolitik eine Rolle gespielt. Ich meine, unsere Parteivorsitzende ist Medizinerin und hat viele sinnvolle Vorschläge eingebracht in der Pandemie, hat ihr Fachwissen voll einsetzen können, hat die Regierung beraten. Es gab gemeinsame Beschlüsse teilweise, trotz der großen Differenzen, weil die Regierung im Bundesrat keine Mehrheit hat. Also in dieser Hinsicht glaube ich schon, dass es nicht allein am Versagen der Regierung liegt, wobei es natürlich sehr, sehr viel zu kritisieren gibt. Natürlich nicht nur in Bezug auf Corona, nämlich vor allem auf den Untersuchungsausschuss würde ich schon hinzufügen.
Okay, also zusammengefasst, man hat ein bisschen größeres Spektrum auch nach links. Man hat sich in der Kommunikation ein bisschen mehr zusammengerissen und man hat die Mehrheiten und die Leute, die man hatte, clever ausgenutzt, sage ich jetzt mal. Ne? Okay. Ja, also das könnten sich ja eventuell zuhörende Sozialdemokraten mal auch auf den Zettel schreiben. Ich meine, wir haben da ja inzwischen, also ich weiß gar nicht, ob es inzwischen irgendwie noch jemanden gibt in der SPD, der nicht der Meinung ist, dass sich irgendwas ändern muss. Und ich glaube, das ist bei den Wahlergebnissen auch das sollte keine Überraschung sein. Ich würde auch tatsächlich sagen, das kommt ja auch alles nicht so, das ist ja kein stetiger Prozess, sondern es gibt ja immer so Wellenbewegungen, wo es dann wieder abwärts geht. Jetzt haben sich diese 15% ungefähr, die SPD wählen würden, die haben sich jetzt eine relativ lange Zeit sehr stabil gehalten. Und die Frage ist jetzt, wie kriegt man eben die zurück, die das vorher vielleicht auch schon mal gemacht haben oder sich das vorstellen könnten. Und das Interessante wird ja vor allen Dingen sein, wir haben ja gerade schon gesprochen, Lagerwahlkampf, ja, nein, aber ne, am Ende, Daniel hat ja auch schon gesagt, dass man in Österreich dann im Zweifel halt auch auf so eine Art Ampel, die österreichischen Liberalen sind natürlich nicht die deutsche FDP, aber dass man darauf hofft und dass man eben auch, aber auf jeden Fall nicht zurück zu Mitte-Rechts, also zu Mitte-Mitte-Koalition mit der Mitte-Links- und mit der Mitte-Rechts-Partei möchte. Und ich glaube, das kann auch in Zukunft in Deutschland, glaube ich, nicht mehr so eine krasse Perspektive sein. Okay, was ist noch so passiert, Dylan? Was hat dich noch bewegt? Dylan ist überfordert.
Ich weiß gerade nicht. Hauptsächlich, dass es eben keinen richtigen Wahlkampf gibt. Also es ist halt nicht wirklich auf die Union eingehakt wird, dass die Union nicht so wirklich angegriffen wird, wie es eigentlich sein sollte. Jetzt steigen sie auf fast 30%. Das nervt mich auch sehr. Ist auch ein Grund von dem Negative Campaigning von der Bild-Seite, von der Weltzeitung, von der CDU, wo auch die irgendwie die Grünen ganz freundlich darauf reagieren und sagen, ja, es ist halt irgendwie nicht so, aber nicht selber angreifen, nicht selber verteidigen oder sagen, ja,
das sind unsere Sachen. Wir wollen einen netten Wahlkampf machen.
Ja, netten hat man Wahlkampf, ja beschlossen. Gut, aber wenn jetzt 4 Jahre lang Laschet regiert und den Sozialstaat kaputt macht, Klima kaputt macht,
dann hat der nette Wahlkampf stolz
sein auf irgendeinen netten Wahlkampf, den Grünen geführt haben. Wem bringt einen netten Wahlkampf etwas, wenn Laschet alles kaputt macht?
Das ist eine gute Aussage, finde ich. Ja. Ist der Wahlkampf zu nett? Jetzt sind wir doch wieder zurück beim Wahlkampf, Achim.
Ich finde Thyssen nett, ja.
Ich meine, eigentlich hast du es vorhin schon gesagt, aber jetzt nochmal so, jetzt sind wir doch wieder zurück bei dem Thema, Achim, jetzt musst du dich natürlich nochmal rechtfertigen. Musst du nicht, weil du nett, natürlich...
Ja. Also dieses when they go low, we go high, das funktioniert halt nicht. Hm. Es wird mit Dreck geworfen und dann von Bild und so weiter und dann muss man halt auch mit Dreck zurückschmeißen. Meine Meinung.
Ja, also ich finde, Anlass gibt es genug. Also heute waren ja wieder Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, gegen das dortige Versammlungsgesetz, wo es darum geht, dass die schwarz-gelbe Koalition hier in NRW oder zur Ehrrettung der FDP, muss man sagen, aktuell nur die, es ist ein Entwurf, der innerhalb der Union oder innerhalb des Innenministeriums oder so ist, also wo die FDP noch nicht dran mitgeschrieben hat sozusagen. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass die Rechte von Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmern eingeschränkt werden sollen. Und ganz tolles Zeichen. Ich weiß noch, als es darum ging, dass sich die Union aufspielen wollte als Verteidigerin der Freiheit, als es plötzlich um die Corona-Demonstrationen ging und das Totalversagen der Polizei in vielen Städten, diesen Demonstrationen Herr zu werden, die ja bewusst und also mit Ansage da sämtliche zu Recht bestehenden Maßnahmen und Regelungen gebrochen haben. Und da spielte man sich gerne als Verteidiger der Freiheit und der Demokratie auf, dass diese Demos nicht verboten werden dürfen und dass das Vorgehen der Polizei ja nicht zu hart sein dürfe und so weiter und so fort. Aber wie immer bei der Union und leider auch wie sehr oft bei der Polizei, sehr oft, nicht immer, viele Polizistinnen und Polizisten, die darunter leiden, dass ihre Kolleginnen und Kollegen leider mit zweierlei Maß messen, insbesondere wenn es um Demonstrationen geht und man wirklich kein Experte sein muss, um mitzubekommen, wie sehr es doch darauf ankommt, aus welcher Ecke eine Demonstration kommt. Und wenn sie sich jetzt dann, wie heute in Nordrhein-Westfalen, gegen dieses neue Versammlungsgesetz richtet, dann wird wieder polizeilich hart durchgegriffen und dann hat man es plötzlich wieder mit einer gefährlichen Ansammlung zu tun oder so und nicht mehr mit Demonstrationen und Demonstranten und die Freiheit irgendwie verteidigen wollen oder so. Naja, das ist also NRW. Wir hoffen einfach mal, dass das nächstes Jahr ein Ende hat. Dieser Spuk Armin Laschet wird ja wahrscheinlich schon, also mit Sicherheit schon eher weg sein. Man darf gespannt sein, wer dann das größte deutsche Bundesland ab September anführt. Ich kann so viel schon mal spoilern. Die CDU hat hinter Armin Laschet in den Ministerien und Landtagsrängen auch sonst nur Personal ohne jegliche Kompetenz. Also das kann ich euch heute schon mal versprechen. Gut, wenn noch jemand was hat, dann möge er sich jetzt melden. Ansonsten muss Daniel sich jetzt verabschieden und wir gucken gleich alle super gespannt Portugal gegen Belgien. Ich höre keine weiteren Meldungen mehr. Dann sage ich Tschüss von meiner Seite und kommt gut durch die Woche.
Tschüss auch von meiner Seite. Ich war gerade kurz heute.
Ich habe gerade auch Tschüss gesagt, aber man hat es nicht verstanden.
Ah, okay, alles klar. Dann Tschüss.
Irrelevant ist ein Podcast der Podcast-Schmiede. Besuche uns auf www.irrelevant-podcast.de.